Ja, das Reich Gottes ist da, wo der König ist. Das ist das Thema heute. Und das ist so eine spannende Frage, wo ist denn eigentlich das Reich Gottes? Ja, wie beschreibt man das? Es ist ja nirgendwo in der Bibel so richtig beschrieben. Jesus redet vom Reich Gottes, setzt es irgendwie voraus, dass jeder das checkt, was er meint. Aber was ist es eigentlich? Und vor allem, wo findet sich dieses Reich Gottes? Man könnte jetzt verschiedene Definitionen haben. Das Reich Gottes ist da, wo Menschen seine Gebote anerkennen. Ja, eine gute Definition. Oder das Reich Gottes ist da, wo Menschen seine Werte anerkennen. Ja, das geht nochmal ein bisschen weiter. Gebote, das sind so Sachen, die man halt machen muss. Werte ist so ein bisschen das Grundsätzlichere, das vielleicht darunter liegt. Man kann ja Gebote halten, ohne die Werte zu teilen. Ja, also man kann sagen, ich fahre halt 50 im Ort oder 40 mittlerweile im Ort, weil ich es halt muss, aber im Grunde finde ich es scheiße. So. Ja, dann teilt man nicht die Werte, aber macht's halt, weil es langfristig teuer ist. Aber man kann auch sagen, nee, es ist mir wichtig, mich an die Straßenverkehrsordnung zu halten und deswegen fahre ich halt immer 40. Ja. Genau. Wo Menschen seine Taten tun, das ist nochmal ein bisschen mehr. Wo Menschen seine Taten tun, wo Menschen Menschen freisetzen, wo Menschen Heilung zusprechen, wo Menschen barmherzig sind. Ja, das ist nochmal ein Ticken mehr. Ist das Reich Gottes, wo Menschen barmherzig sind? Auf jeden Fall, oder? Wo Menschen seine Lehre anerkennen, wo Leute sagen, Jesus, das, was du sagst, ist richtig. Oder überhaupt mal sagen, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Ist das der Ort, wo das Reich Gottes ist? Oder ist es der Ort, wo Jesus selber gegenwärtig ist? Merkt, alles ganz unterschiedliche Fragen. Und ich habe euch einen Text mitgebracht. Matthäus 7, 21 bis 23. Da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen. Sondern das gilt für diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan, dann werde ich ihnen frei heraus sagen, ich kenne euch überhaupt nicht. Macht, dass ihr fortkommt mit eurem gesetzlosen Treiben. Ich fand es total interessant, dass nicht die ganz großen Sachen, das prophetische Reden, so Dämonen austreiben, Wunder, all diese großen Sachen, die sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Jesus mich kennt. Und kennen in der Bibel ist immer was enorm Persönliches, was mit Dasein zu tun hat. Ja, das Wort kennen oder erkennen wird an manchen Stellen sogar für den Geschlechtsverkehr bezeichnet. Ja, das ist was unglaublich Nahes. Das ist die naheste Beziehung, die Menschen haben können. Und wenn Jesus sagt, ich kenne dich, dann meint er damit, wir beide sind ganz nah zusammen. Wir schauen uns an. Wir sind uns nahe. Wir öffnen das Herz füreinander. Und Jesus geht es darum, nicht um die großen Taten, nicht um all diese anderen Dinge, die wir da gehört haben, sondern es geht Jesus vor allem darum, dass er und ich, dass wir zusammen sind und dass wir uns kennen in einer tiefen, persönlichen Beziehung. So wie ein Ehepaar sich kennt. Miteinander das Leben teilt. Ich habe dieses Bild vom Schach gefunden oder verwendet, weil ich dachte, ja, das ist genau dieses Bild. Wenn der König da ist, dann ist das Reich Gottes da. Aber wenn der König fehlt, ist das Reich Gottes nicht da. Wenn der König nicht da ist, da können wir uns an seine Gebote halten und christlich leben, aber wir leben eben nur christlich. Es sind nicht Reich Gottes. Wir können tolle Sachen machen, wir können barmherzig sein, wir können seine Werte teilen, aber wenn der König nicht da ist, dann ist es wie beim Schach. Wenn der König nicht da ist, haben die Weißen verloren. Wenn der König gefallen ist, nicht mehr da ist. Da mag es sein, dass da noch ganz viele weiße Figuren auf dem Schachbrett stehen, ja? Ist trotzdem verloren. Es hängt am König. Das ist das Entscheidende. Das Reich Gottes ist da, wo der König ist, wo Jesus selber gegenwärtig ist. Ja, und da passiert es dann auch, dass wir seine Gebote anerkennen. Weil wir wissen, er weiß es besser. Er ist der König. Er hat die Welt geschaffen. Er weiß es besser. Wenn der König da ist, dann will ich seine Werte leben, weil das, was er mir vorlebt, das, was er mir zeigt, das, was in seinem Herzen ist, das will ich tun, weil wir uns kennen und weil wir uns lieben. Und wenn der König da ist, dann tun wir auch seine Taten, weil wir bevollmächtigt sind und gesandt sind durch den König. Und wenn der König da ist, dann halten wir uns auch gerne an seine Lehre. Dann anerkennen wir ihn und sagen, Jesus, ja, auch wenn ich anders denke, dann glaube ich dir, dass du es besser weißt. Ich glaube dir, dass du es besser weißt, weil du schon länger da bist. Ein bisschen länger da bist. Ein paar hunderttausend Jahre länger da bist. Du weißt, wie der Hase hier läuft. Wenn ich ihn kenne, ist das mit der Lehre gar keine Frage. Weil ich ihn liebe. Das heißt, das Entscheidende am Reich Gottes ist der König, dass er da ist. In der Pariser Basis heißt es, dass wir als TVM das Reich Gottes ausbreiten sollen. Übrigens ist es interessant, gell? Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, wir sollen das Reich Gottes bauen. Habe ich nirgendwo gesehen, diese Formulierung. Das stimmt nicht, können wir auch gar nicht. Ja, wenn das Reich Gottes da ist, wo der König ist, dann können wir das nicht machen. Das Einzige, was wir aber tun können, ist, dass wir dem König Räume ermöglichen. Räume zur Verfügung stellen, in die der König einziehen kann. Manche von euch haben auch mitverfolgt, was auf den Freizeiten im Sommer passiert ist. Und ich glaube, das ist das schönste Beispiel für das, dass wir Räume eröffnen, in denen der König einziehen kann und Menschen begegnen kann. Das haben wir auf fast allen Freizeiten oder auf allen Freizeiten erlebt, dass das geschehen ist, dass Menschen Jesus begegnet sind, dass Menschen in Kontakt gekommen sind mit dem König und dass sie ihn erlebt haben. Das ist unsere Aufgabe als TVM, solche Räume immer wieder zu eröffnen. Und es mag eine Jungschar sein, das mag die Kinderkirche sein, die jetzt läuft, das hier der Gottesdienst, das ist Move, Bass, Echo, was auch immer es für Veranstaltungen gibt, Turnen im CV-Saal oder die Fortbildung oder was auch immer wir machen. Es geht immer letztendlich darum, das Reich auszubreiten, das heißt Räume zu schaffen, in denen Jesus selber kommen kann und Menschen begegnen. Das ist unser Fokus. Das ist das Entscheidende. Aber das bedeutet es nicht nur für den CVM, sondern zum Beispiel auch für deinen Hauskreis. Natürlich ist es cool, im Hauskreis miteinander zu quatschen und zu reden und auszutauschen. Das war im Sommer. Aber Leute, das ist sekundär. Das Wichtigste, wenn ihr zusammenkommt, ist, dass der Meister da ist. Dass Jesus da ist. Dass ihr Jesus begegnet. Ihm Raum geben. Und wenn ihr dann mal 10 Minuten einfach nur da sitzt und einfach nur still seid und dieser Jesus mit euch redet, dann ist das richtig cool. Den Fokus wenden auf das, dass Jesus da ist. Und dann mal nachdenken, was bedeutet das eigentlich für meinen Freundeskreis? Mit den christlichen Freunden und mit den nicht christlichen Freunden, mit denen ich unterwegs bin. Was bedeutet es da, Räume zu eröffnen, in denen Jesus da ist? In der Bibel hat es der Matthäus gemacht, der hat eine Party geschmissen. Da war Jesus mit dabei, sogar richtig in persona. Das Coole war, dass sich da ganz viel verändert hat. Ich finde die WG-Party zum Beispiel da ein super Beispiel. Unsere WG, vor allem der Sönke und die Truppe, die da drumherum stehen, ja, die laden ganz viele Leute ein. Und das sind viele, die von diesem Jesus überhaupt keine Ahnung haben, aber die da gerne hinkommen. Und da einen Raum zu haben, wo Menschen Jesus begegnen können, wo dieser König gegenwärtig ist. Cool, wenn sowas gelingt. Und wir haben das jetzt gemerkt, auch im Urlaub, meine Frau und ich, wir hatten ganz bewusst auch diese Zeiten, in denen wir beide zusammen waren und gesagt haben, Jesus, jetzt sind wir einfach vor dir. Das Ehepaar, wisst ihr, man hat ja tausend Sachen immer zu besprechen und zu machen und zu tun. Und wenn man nichts zu tun hat, denkt man sich, was könnten wir tun? Das Rad läuft ständig. Aber warum nicht einfach mal in der Familie sagen, jetzt ist Jesus da. Und auch mit den Kindern. Jetzt ist Jesus da. Lass uns auf ihn schauen. Lass uns ihn lieben. Ich habe für mich gemerkt, ich brauche diesen Fokus neu. Es geht nicht um Dinge tun, Dinge sagen, Dinge machen, wenn es um das Reich Gottes geht, sondern es geht darum, Räume zu öffnen. Vielleicht auch in der Schule, an der Uni, dem Arbeitsplatz. Vielleicht morgens, wenn du an deinen Arbeitsplatz kommst, zu sagen, Jesus, du hast verheißen, dass du da bist. Und du bist jetzt in diesem Büro, den ganzen Tag. Hilf mir, dass ich mit dir unterwegs sein kann. Und dass ich aus dieser Begegnung und Nähe mit dir herausleben kann. Dass Menschen erfahren, du bist da. Wenn das so ist, wenn das Reich Gottes entscheidend am König hängt, wenn der König da ist, ist alles da. Wenn der König nicht da ist, ist alles nichts. Ja, wie beim Schach. Und die Aufgabe, die wir haben, das Reich Gottes auszubreiten, heißt, dem König Raum zu machen. Dann bedeutet es, Prioritäten zu setzen. Und ich habe euch so ein paar Texte mitgebracht, wo Jesus über Prioritäten redet. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch Gott das alles schenken. Macht euch keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigene Schwierigkeit hat. Jesus richtet unseren Fokus aus und sagt, richtet euren Fokus aus auf das Reich Gottes. Das zuerst. Und alles andere folgt dem. Da, wo der König ist, da wird alles gut. Vielleicht nicht so gut, wie ich mir das jetzt vorstelle, wie ich das geplant habe. Aber es wird alles gut. Warum? Weil er der König ist. Weil er gekommen ist zu retten, Leben zu schaffen, zu heilen, zu versöhnen, die Welt zu verändern und zu erneuern. Das ist sein Job, das ist seine Berufung. Ein alter Name für Jesus ist der Heiland, der das Heil bringt. Und wenn ich heil möchte, wenn ich möchte, dass die Dinge gelingen, wenn ich möchte, dass sie gut werden, dann kann ich sie entweder selber machen, dann wird es halt so, wie ich es kann. In der Regel mies. Oder ich sage, Jesus, zuerst du. Zuerst möchte ich mit dir zusammenkommen. Zuerst möchte ich mit dir reden. Zuerst möchte ich deine Nähe suchen. Und dann lass uns, und jetzt kommt es, gemeinsam die Sache angehen. Merkt ihr, was der Unterschied ist? Ich alleine habe den Plan und mache, was ich kann, wie ich kann, wie ich es will. Oder wir machen es gemeinsam. Vielleicht nicht so, wie ich es will. Vielleicht ganz anders. Aber das Coole ist, mit ihm. Mit ihm. Und das gibt nochmal ganz andere Möglichkeiten. Weil er ist der Herr. Er ist der, der die Kraft hat, die Macht hat. Wir haben es vorher gesungen. Seine Auferstehungskraft. Die kommt dann mit rein. Wie gesagt, die Dinge sind dann vielleicht nicht so, wie wir sie uns denken. Aber sie sind gut. Mutige Prioritäten setzen, die Priorität seiner Gegenwart schafft Segen und alles andere folgt daraus. Martin Luther hat mal gesagt, ich habe heute viel zu tun, ich muss erstmal eine Stunde beten oder zwei, keine Ahnung, was da als Originaltext steht. Ich habe diesen Satz ewig lange nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, so ein Quatsch, wenn er viel zu tun hat, dann soll er halt kürzer beten und seine Sachen schaffen. Ich habe jetzt erst verstanden, dass es um eine ganz grundsätzliche Frage geht. Ist das Reich Gottes das, was wir für ihn machen? Oder ist das Reich Gottes das, was wir mit ihm machen? Und die Antwort von Jesus ist klar. Das, was wir mit ihm machen, ist Reich Gottes. Reich Gottes ist immer da und der König ist. Der nächste Text, noch herausfordernder, noch blöder, noch schwieriger. Und wir sind so gerne dabei, ihn wegzudiskutieren. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf, ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete, Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um vieles, aber nur eines ist notwendig. Nur eines wendet die Not. Nämlich bei Jesus zu sein, ihm zuzuhören, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Maria hat das Bessere erwählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Was Maria da macht, ist das, was wir im Himmel machen werden. Gemeinschaft mit Jesus haben. Darum geht es im Himmel. Nichts anderes. Und nicht um irgendwas machen. Und ich habe gemerkt, ganz viele Auslegungen von dieser Geschichte laufen darauf hinaus, dass man sagt, naja, man braucht das eine, aber auch das andere. Kennt ihr solche Auslegungen? Die sagen, es ist wie so ein Gleichgewicht. Und ich habe auch ganz oft da so drüber gepredigt. Ganz ehrlich. Aber eigentlich habe ich immer gegen den Text gepredigt, weil Jesus sagt hier, es braucht aber beides. Ja, steht nicht da, sondern steht da, nur eines. Und ich habe mir gedacht, oh, was kostet das Kraft für die Martha? Ja, die kommt, Jesus ist zu Gast, und da braucht es Essen, da braucht es, Stühle gab es damals noch nicht, aber irgendwas, wo man drauflegen kann, so eine irgendeine Art Tisch, es braucht Getränke. Israel damals war noch viel heißer als bei uns. Ja, die sieht alles, was man machen muss. Die sieht das ganze volle Programm. Das muss getan werden. 10 Sachen auf der Agenda. Und dann fängt sie an und macht und macht und macht. Und ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Wenn man das alles sieht, was gemacht werden muss, und es dann nicht zu machen, ist enorm anstrengend. Und zu sagen, nee, ich gucke jetzt nicht nach Getränken, ich gucke jetzt nicht nach dem Essen, ich gucke jetzt nicht nach dem und dem und dem und dem und dem, sondern ich setze mich einfach hin und habe Gemeinschaft mit Jesus. Ich habe mir gedacht, oh Martha, du hast so eine harte Lektion. Die Kontrolle abgeben und nicht das machen, was ich jetzt denke, was jetzt das Entscheidende ist, sondern hinsitzen und Jesus zuhören. Und es ist interessant, dass da, wo wir die Dinge selber machen und kontrollieren, dass wir dann ganz schnell gegen die anderen gehen. Interessant, oder? Hey Jesus, da, der, guck mal, die ist faul. Und ich bin fleißig für dich. Ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn die Martha sich auch hingesetzt hätte? Wenn Maria und Martha beide zu Jesus gekommen wären und gesagt hätten, Jesus, wir wollen dir zuhören. Dann hätte es vielleicht eine halbe Stunde kein Essen gegeben. Vielleicht auch nicht das perfekte Essen gegeben. Vielleicht wäre es ein bisschen weniger gewesen. Aber interessanterweise hätten danach, nachdem alle Jesus zugehört haben, nachdem man diese Zeit der Gemeinschaft hatte, alle miteinander zusammengeholfen und hätten das Essen vorbereitet und hätten nach Getränken geschaut und hätten, versteht ihr? Wahrscheinlich hätten alle hinterher zusammen das gemacht. Und zwar nicht, weil sie das machen müssen, sondern weil sie in einer Gemeinschaft leben und sagen, ah ja klar, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen, wir haben miteinander jetzt Gemeinschaft. So, jetzt bringt jeder sein Zeug mit und dann ist alles gut. Wahrscheinlich wäre es so ausgegangen und wahrscheinlich war das auch der Plan von Jesus. Aber wie hart ist das für die Martha zu sagen, nee, jetzt nicht. Die richtige Priorität, nämlich die Priorität auf die Beziehung zu Jesus zu setzen, ist im Alltag hart umkämpft. Weil der Alltag sagt, das ist jetzt wichtiger. Das muss jetzt gemacht werden. Wenn das jetzt nicht gemacht wird, dann geht die Welt unter. Und dann zu sagen, nee, meine Priorität ist zuerst die Beziehung zu Jesus. Das erfordert richtig viel Mut. Das erfordert zum Beispiel den Mut von der Martha, dass dieses Essen nicht perfekt ist, sondern so wird, wie es wird. Für manche von uns sind solche Entscheidungen gegen perfekt echt hart. Ich bin jemand, der entscheidet immer nach wichtig. Was ist jetzt wichtig? Das ist für mich immer die entscheidende Frage. Was ist jetzt wichtig? Was muss man machen, dass es funktioniert? Das ist mein Antreiber. Und dann zu sagen, nee, jetzt erstmal Gemeinschaft mit Jesus suchen. Und dann sagen, Jesus, was ist jetzt für dich wichtig? Das erfordert für mich enorm viel Mut, weil ich dann die Dinge nicht im Griff habe. Und Glauben, wisst ihr, Glauben ist dann einfach, mit allen Zweifeln, mit allen Sorgen, trotzdem nach dieser Priorität zu leben. Das ist Glauben. Ich habe gemerkt, da kriegt das Wort Glauben nochmal eine andere Bedeutung. Ganz konkret im Alltag. Die Priorität auf die Gegenwart Gottes setzen. In allem. Und zu sagen, alles andere ist nachrangig. Das bedeutet es, sein Leben Jesus geben. Das bedeutet es, zu glauben. Das bedeutet es, das Reich Gottes auszubreiten. Der Gemeinschaft mit Jesus Priorität im Leben geben. Das heißt für mich, dem Machergehen widerstehen. Und das ist mega schwer. Das heißt vielleicht auch, dem Fürbittegehen zu widerstehen. Manche denken, wenn wir sagen, wir sollen beten, dann geht es um Fürbitte. Bin ich gar nicht so sicher. Fürbitte ist eine coole Sache, da bin ich nicht dagegen. Aber denkt mal, Fürbitte heißt doch, ich weiß, wie es geht. Und jetzt bitteschön soll Gott es so machen. Wäre es nicht anders zu sagen, hey Gott, lass uns mal gemeinsam überlegen, wie es gehen kann. Und dann bete ich das, was Gott will. Ist ja interessant, gell? Ist das schon mal aufgefallen? Die großen Verheißungen des Gebets sind oft damit verbunden, dass Jesus gegenwärtig ist. Kontrolle aufgeben, das ist das, was geschieht, wenn wir die Beziehung zu Jesus die Priorität geben. Und das ist hart. Und es bedeutet konkret, seine Nähe zu suchen, mit ihm über alles reden, aus seiner Gemeinschaft heraus das Notwendige tun. Wir arbeiten mit ihm, nicht für ihn. Und er tut dann, was wir, was ich, nicht tun können. Wir am ZVM haben uns vor vielen Jahren eine Vision gegeben und ich habe gemerkt, nach diesen Gedanken wird die nochmal konkreter. Wir als ZVM Stuttgart verbinden Menschen zu einer Gemeinschaft in Jesus Christus. Und es ist genau das. Bringen Menschen und Jesus zusammen. Um da heraus den Menschen zu dienen und sie zum Glauben einzuladen. Und ich habe gemerkt, ja genau. Genau, das ist es. Das heißt, wir haben da, also ich persönlich muss sagen, ich habe damals Sachen formuliert, die ich heute erst richtig verstanden habe. Aber so ist es vielleicht manchmal im Reich Gottes. Ich möchte schließen mit ein paar Fragen, die ich dir mitgeben möchte. Wo fällt es dir schwer, das Machertum zu beenden? Wo bist du so ein Martha-Mensch? Der sagt, das und das und das und das muss ich noch machen. Wo, in welchem Lebensbereich ist das etwas, mit dem du ringst? Was würde dir und uns helfen, die Gegenwart Gottes, der Gegenwart Gottes die höchste Priorität einzuräumen? Was brauchen wir? Vielleicht an regelmäßigen Erinnerungen, an Formen, an uns gegenseitig ermahnen. Keine Ahnung. Was brauchst du vielleicht in deinem Alltag, dass es dir gelingt, sich auf die Gegenwart Gottes zu fokussieren? Was brauchst du, wenn du morgens an deinen Arbeitsplatz kommst und da liegt schon die Liste mit den To-Dos? Bam, 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 bam. Was brauchst du? Was hilft dir? Was hilft euch in der Familie? Da hat man die Konflikte, die man regeln muss und das, was man machen muss und das, was man machen muss, Zimmer putzen, Grill putzen, was auch immer für Zeug, Urlaub planen, was auch immer für Zeug. Was würde dir, was würde euch in der Familie helfen, der Gegenwart Gottes die höchste Priorität einzuräumen? Und wie würde das vielleicht in einer ganz bestimmten Situation in deinem Alltag aussehen? Vielleicht stellst du dir eine Situation vor. In ZVM, in der Familie, im Beruf, ich weiß es nicht. Was würde sich ändern, wenn du aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft mit Jesus herauslebst und nicht einfach denkst, ich muss jetzt als Christ hier. Was würde es für unsere ZVM-Arbeit bedeuten, wenn wir das gemeinsam zur Priorität machen? Viele von euch sind in Gruppen oder in verantwortlichen Stellen im ZVM. Ich möchte dich bitten, frag mal, was würde das für unsere Jungschar bedeuten, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen? Ich möchte schließen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Interessanterweise kommt dann eine Begründung für das. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei sich verbinden in Jesu Namen, dann ist er da. Und wenn die dann, die drei oder vier, zu einer gemeinsamen Überzeugung kommen und beten, dann passiert's. Es ist interessant, dass hier die Begründung für das, dass Gott handelt, dass Gebete erhört werden, die Gemeinschaft ist und die Gegenwart Jesu. Jesus, du bist der König. Du bist gekommen, um das Reich Gottes auszubreiten. Und das Reich Gottes ist gekommen in deiner Person. Und bis heute ist es so, dass dein Reich sich da zeigt, wo du bist. Und Jesus, wir sehnen uns nach deinem Reich. Wir sehnen uns nach diesem Ort deiner Gegenwart. Weil da ist Heilung, da ist Veränderung, da ist Erneuerung, da ist Vergebung, da ist Trost, da ist Ermutigung, da ist Kraft. Wir sehnen uns danach. Und so laden wir dich jetzt ein, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns kommst und dass du uns nahe kommst. Dass du als unser König in unserer Mitte stehst. Aber Herr, wir wollen auch zu dir kommen. Du siehst unsere Prioritäten, die wir gesetzt haben in unserem Leben. Und du lädst uns ein, auf dich die erste Prio zu setzen. Auf deine Nähe und deine Liebe. Jesus, hilf uns, uns ganz auf dich auszurichten. Hilf du uns, deine Beziehung und die Beziehung zu dir an die erste Stelle zu stellen. Denn von da aus fließt der Segen in unser Leben hinein. Und wir brauchen das, Herr, wir brauchen deinen Frieden, wir brauchen deinen Segen, wir brauchen deine Kraft in unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz, hier im CVM. Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du uns jetzt eine Zeit schenkst für jeden Einzelnen von uns und wir uns wieder neu aufmachen, zu dir zu kommen. Die Priorität auf das zu legen, was das Entscheidende ist, was notwendig ist, mit dir zusammen zu sein, auf dich zu hören. Schenk uns jetzt diese Zeit, Herr, der Begegnung mit dir. Komm, Heiliger Geist, begegne uns neu. Schenk jedem von uns eine Begegnung mit Jesus. Jesus, komm. Komm mir nahe, komm uns nahe. Zeig uns deine Liebe. Zeig uns, wer du bist. Zeig uns, was du möchtest. Zeig uns, was wirklich wichtig ist.